Ich habe eine Predigt vorbereitet für heute Morgen zu Matthäus 19, 16 bis 26, wenn jemand möchte mitlesen möchte. Matthäus 19, 16 bis 26. Ich lese aus der NGÜ. Matthäus 19, 16 bis 26. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote? Fragte der Mann. Jesus antwortete: Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte: Alle diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den erlösten Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Ich tue noch beten vor der Predigt. Himmlischer Vater, Jesus Christus, danke schön für den heutigen Sonntag und unser Zusammensein als Gemeinde. Ich bitte, dass du jetzt durch den Text und die Predigt zu uns redest und dass du uns Sachen, die für unser Leben wichtig sind, erhältst und zugänglich machst. Danke schön, dass du uns liebst. Danke schön, dass du dich wirklich für uns interessierst und danke schön, dass du jetzt da bist. Amen. Der Titel, den ich der heutigen Predigt gegeben habe, ist: Wie kann Leben gelingen? Und wie wir als Christinnen und Christen, als christliche Gemeinde davon überzeugt sind, dass der christliche Glaube eine wertvolle Ressource im Umgang mit Lebensfragen und Lebensthemen ist und kann sein, gehen wir dieser Frage heute Morgen auf Basis des gerade gelesenen Textes ein bisschen nach. Wie kann Leben gelingen? Also wie kann man ein Leben so leben und gestalten, dass man sagen kann, es gelingt mir, oder vorausschauend, es wird mir gelingen, oder im Rückblick, es ist mir gelungen. Und meine Ausführungen werde ich in vier Abschnitte unterteilen. Und der erste Abschnitt ist: Was muss ich machen, damit mein Leben gelingt? Und der zweite Abschnitt ist: Halt das Gebot. Und der dritte Abschnitt ist: Was fehlt mir noch? Und der vierte: Gut ist nur eine. Also, was muss ich machen, dass mein Leben gelingt? Das erste, dann zweitens: Halte die Gebote. Das dritte: Was fehlt mir noch? Und das vierte: Gut ist nur eine. Der erste Abschnitt: Was muss ich machen, damit mein Leben gelingt? Unser Text steigt ja mit der Frage ein: Was muss ich machen, dass ich ewiges Leben bekomme? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie ist ja die Frage in der heutigen Zeit eigentlich recht steil, oder? So als Einstieg. Und ich weiß auch nicht, ob das für euch überhaupt Relevanz hat oder ob ihr vorher beim Lesen schon denkt, ja, das ist eh nicht für mich wichtig. Aber wie auch immer das auf euch mag gewirkt haben, eigentlich denke ich, dass die Frage eine ist, die uns im Prinzip alle betrifft und etwas angeht. Es ist nämlich die Frage nach einem gelingenden Leben. Es ist die Frage: Was muss ich machen? Was muss ich entscheiden? Wie muss ich entscheiden? Wie muss ich sein? Wie mich verhalten? Nach welchem Maßstab muss ich mich richten? Welche Regeln befolgen, dass es gut kommt? Dass ich mit meinem Leben zufrieden sein kann? Damit mein Leben gelingt? Und ich denke, dass uns alle solche oder ähnliche Fragen umtreiben, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber sie gehören durchaus dazu, so als ständige Begleiter. Auch wenn es vielleicht so ist, dass sie nicht immer ganz an der Oberfläche schwimmen, sondern ein bisschen unten drunter mit dabei sind. Weil letztlich will ja niemand da stehen als jemand, wo man übrigens sagt, ja, also sein Leben ist misslungen. Oder ihm gelingt eigentlich überhaupt nicht. Oder wahrscheinlich kommt es nicht mehr gut mit ihm oder ihr. Und darum denke ich, dass diese Fragen alle von uns etwas angehen und dass sie bei allen von uns irgendwie präsent sind. Und die Frage, so wie sie im Text durch den jungen Mann gestellt wird, ist eben die Frage aus christlicher Sicht. Wie muss ich sein, was muss ich machen, damit mein Leben Gott gefällt? Damit er mich annimmt, damit ich eben ein ewiges Leben bekomme am Schluss. Ewiges Leben als Ausdruck davon, dass Gott meine Lebensführung annimmt und mein Leben aus seiner Sicht gelingt oder gelungen ist. Und es ist ja trotz unserer säkularisierten Gesellschaft, wo man Gott eigentlich an den Rand drängt, durchaus eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Was muss ich machen, dass Gott mich annimmt? Sie beschäftigt eben auch Menschen, die nicht an Gott glauben. Weil ich höre persönlich in Gesprächen mit Menschen, die nicht viel am Hut haben mit Glauben und Kirche, immer wieder Sätze wie, wenn Gott das oder jenes verlangt oder will oder erwartet oder vorschreibt oder wenn Gott das zulässt, dann kann und will ich nicht an ihn glauben. Also letztlich setzen sich die Leute auch mit ihm auseinander und mit dieser Frage. Wie beantworten wir denn so eine Frage nach einem gelingenden Leben? Für uns. Ich meine jetzt nicht einmal nur als Christen, sondern generell. Ich denke, sicherlich lehrt jeder etwas in seiner Familie durch die Erziehung und ihm helfen, die Frage zu beantworten oder anzugehen. Dann machen wir aber auch eigene Erfahrungen in unserem Leben, die uns beeinflussen in Bezug auf das. Oder unser Charakter spielt sicher auch eine gewisse Rolle. Und wir hören auf Experten, wichtige Leute für uns, Freunde, Lehrpersonen, Professoren, Medien, Ärztinnen und Ärzte und so weiter. Und wenn wir Christen sind, dann spielt da sicher auch die biblische Botschaft mit ihnen oder eine Rolle. Eben die Sicht von Gott auf unser Leben. Und wenn man das so ganz allgemein will formulieren oder sagen, dann verdichtet sich doch alles letztlich in diesen Zielen, die wir haben, die wir für uns definieren, vielleicht konkret ausformuliert, aber vielleicht auch so ein bisschen im Inneren am Schlummern. Zum Beispiel unsere Lebensziele oder Ziel für eine nächste Phase. Aber auch Ziel vielleicht bezüglich der Wert, wo man möchte leben. Ich möchte vielleicht nicht impulsiv sein in Konfliktsituationen. Oder ich möchte lustig sein. Oder ich möchte freundlich sein im Umgang mit anderen Menschen. Ziele können zum einen materiell sein, physisch, wie zum Beispiel ein Haus, eine Familie, ein tolles Auto oder vielleicht muss ich sagen, ein schnelles Auto. Aber sie sind immer auch immateriell. Ich möchte geliebt sein, ich möchte dazugehören, ich möchte glücklich sein, ich möchte, dass man mich anerkennt und wertschätzt. Ich möchte gesund sein, ich möchte gesunde Kinder haben. Solche, die so leben, wie es Gott gefällt. Und so die Idee ist, dass wenn wir uns nach diesen Zielen ausrichten und nach ihnen streben, und uns in den verschiedenen Situationen richtig entscheiden. Oder wenn wir unsere Ziele erreichen. Und ein Ziel erreichen kann eben auch zum Beispiel sein, dass wir eben nicht impulsiv sind in Konfliktsituationen, sondern unsere nächste Liebe. Dann lebe ich ein Leben, das man als gut bezeichnen kann, oder als zufriedenstellend oder als gelingend. Sowohl im Rückblick für die aktuelle Zeit, aber auch für die Zukunft. Und dann bekomme ich, das ist dann die Schlussfolgerung, als gläubiger Mensch auch ewiges Leben. Zweite Überschrift, zweite Abschnitt, halt die Gebote. Was ich toll finde an diesem jungen Mann in dieser Geschichte, ist, dass er von sich aus aktiv wird und sagt, was muss ich machen, dass mein Leben gelingen kann. Ich habe ein echtes Interesse an dieser Frage und an der Beantwortung dieser Frage. Es ist mir ein Herzensanliegen, so zu leben, dass es richtig ist, gut ist, so dass Gott sagt, es ist ewiges Leben wert. Ich will nicht nur einfach Pflicht tun, sozusagen, sondern ich möchte weiterkommen, ich möchte mich weiterentwickeln, von einem Experten lehren, weil er redet ja Jesus als Meister an, man könnte auch sagen als Lehrer oder als Rabbi. Und ich muss sagen, da drin ist mir der junge Mann ein Vorbild, weil ich selber, und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht auch nicht, ich selber ertappe mich immer wieder dabei, dass ich denke, ja, eigentlich bin ich so über alles gesehen, ganz in Ordnung. Und mein Leben ist ganz in Ordnung, ganz gut. Und ich bin doch im Großen und Ganzen eigentlich recht, oder? Und ich mache auch das Richtige. Und irgendwie kann man dann mein Leben schon auch als gelingend bezeichnen. Und wahrscheinlich sieht das ja auch Gott so. Der junge Mann aber sagt, vorbildlich aus meiner Sicht, was muss ich machen? Und was bekommt er zur Antwort? Die Antwort ist, wenn du den Weg willst gehen, der zum Leben führt, dann halt das Gebot. Und der Ausdruck, der Weg, der zum Leben führt, das bedeutet das Gleiche wie ewiges Leben erhalten. Also, wenn dein Leben soll gelingen, auch aus Gottes Perspektive, dann halt das Gebot. Und er fragt, welche Gebot? Und weil wir die Antwort ja kennen, denken wir vielleicht, ja, das ist schon klar, das sind die 10 Gebote gemeint in erster Linie. Aber man muss wissen, dass es im jüdischen Gesetz, und der junge Mann ist Jude, 613 Gebote gegeben hat oder gibt, die man einhalten muss. Und darum ist die spezifische Frage nach konkreten Geboten, die man einhalten muss und die hier gemeint sind, eine ganz logische und natürliche. Und welche von den 10 Geboten sind erwähnt im Text? Das heisst, du sollst niemanden umbringen. Es soll kein Ehebruch geschehen. Du nicht stehlen, mach keine falschen Aussagen. Er, Vater und Mutter. Und dann noch ein weiteres wichtiges Gebot, wo die Rabbiner, also die religiösen jüdischen Führer und ähnlich später die Apostel, die Nachfolger von Jesus, immer wieder neben die 10 Gebote gestellt haben. Das Gebot, liebe die Nächsten, die Mitmensch wie dich selber. Und mit diesem Zusatz sind hier alle Gebote gemeint von den 10 Geboten und abdeckt, was das zwischenmenschliche Zusammenleben betreffen. Es schließt auch die mit ein, die hier nicht explizit erwähnt sind von diesen 10 Geboten. Interessant ist, finde ich, dass die Erwähnung von den 10 Geboten die Geschichte eben aus dem rein religiösen Spektrum herausholt und zu einer Geschichte für eigentlich jeden macht. Weil die 10 Gebote sind Verhaltensweisen, die eigentlich von fast allen Menschen, zumindest in unseren breiten Kreisen, unterstützt und für gut und sinnvoll befunden werden. Wenn mehr Menschen sich würden an die 10 Gebote halten, dann wäre doch unsere Gesellschaft ein Stück besser, oder? Und wenn mehr Menschen sich würden an die 10 Gebote halten, dann wären doch auch unsere Beziehungen ein Stück besser und wären wir in den Beziehungen zu anderen Menschen ein Stück weiter, oder nicht? Und dann noch weiterdenkt, wenn ich höre und sehe, wie viele Menschen anderen erzählen, wie gut sie es haben und gehabt haben, das soll jetzt aber keine Anspielung sein auf die Ferienverzählungen, die wir vorher gesagt haben, sondern ich meine das allgemein, oder das dann nach außen darstellen, oder auch, wenn man zum Beispiel auf Facebook oder Instagram sehen, dass Menschen zeigen, wie gut es ihnen geht, was sie alles Tolles erleben, wie sehr sie auf sich selber achten, also mit dem Wort vom Gebot von der Nächstenliebe ausdrückt, wie sehr sie sich selber lieben. Wenn das alles würde auf die Menschen in ihrem Umfeld überschwappen, das ist ein riesiges Potenzial für unsere Gesellschaft. Oder wenn ich sehe, wie viele Menschen ihr ganzes Leben lang ins Fitness gehen und sich gesund ernähren, da ist meine Mutter ein gutes Beispiel, sie ist 76, sie läuft am Rollator und sie hat diese Woche ein Fitness-Abo für ein Fitnesscenter abgeschlossen, für ein ganzes Jahr. Also wenn man das sieht, also wie gut die Menschen zu sich schauen, was übrigens nichts Falsches ist. Aber stellt euch einmal vor, die gleiche Fürsorge für sich selber würde auch anderen zugutekommen. Das wäre genial, oder nicht? Also die Bibel zeigt uns hier an diesem Punkt, finde ich, ein grosses Potenzial für unser Zusammenleben als Gesellschaft. Der dritte Abschnitt, was fällt mir noch? Was ist die Antwort vom jungen Mann? Er sagt, aber das habe ich doch alles gemacht und befolgt. Das ist nicht in dem Sinn zu verstehen, dass er arrogant wäre oder selbstgerecht. Und sagt, ich habe doch alles im Griff. Sondern, wie schon gesagt, er hat ein echtes Interesse daran, das wirklich gut umzusetzen, was da von ihm verlangt ist. Ich habe doch alles beachtet und alles erfüllt. Alles eingehalten. Man muss noch wissen, dass man zu der damaligen Zeit im Judentum, da hat man gedacht, dass Gott am Ende vom Lebens, so wie ein Buchhalter, die guten und schlechten Taten zusammenrechnet und gegeneinander aufwiegt. Und einem dann eröffnet wird, ob es reicht für das ewige Leben oder nicht. Und ist es allerdings aber nicht so, dass sich gerade das Verständnis bis heute gehalten hat. Viele Menschen denken auch heute noch, dass Glauben an Gott von der Bibel primär bedeutet, dass sie meine Regeln einhalten. Oder dass sie von Gott nur dann angenommen werden, wenn sie gut genug sind. und wenn sie recht und richtig leben oder besser sind wie andere. Oder wenn ich Gespräche mit Menschen führe, die sich für ihr Glauben interessieren, dann begegnen mir auch immer wieder die Frage, was dürfte ich denn nicht mehr, wenn ich jetzt würde an den Gott glauben oder in die Kirche komme. So das Denken, wenn ich gut genug bin oder eben besser als andere, wenn ich mit Treu und Gebot und an die Regeln halte, wenn ich regelmäßig bete und möglichst oft im Gottesdienst bin, wenn ich ein anständiges Leben führe und mich wirklich bemühe, freundlich zu sein, auch wenn ich es vielleicht gar nicht will, dann muss doch Gott zufrieden sein mit mir. Dann erfülle ich doch seine Kriterien, dann wird er mich doch müssen annehmen und mich segnen, weil ich es verdient habe. Der junge Mann sagt, ich habe das doch alles befolgt und genau so gemacht. Und doch merkt er, dass etwas fehlt. Und darum sagt er, was fehlt mir noch? Er spürt, dass er mit dem Ansatz, mit seiner Art, wie er das will realisieren und umsetzen, nicht ans Ziel kommt. Und wir sehen das Sachverhalt in unserem Leben, zum Beispiel auch hier dran, dass wir ja alle auch total wichtige Ziele in unserem Leben haben, die wir nicht mit dem Einhalten von Regeln und mit Leistung können erreichen können. Zum Beispiel eine Studie gelesen vom Gottlieb Duttweiler Institut. Das ist übertrieben, ich habe nicht Studie gelesen, ich habe die Zusammenfassung von der Studie gelesen. Der Gottlieb Duttweiler, das war der Gründer von der Migros und der hat ein Forschungsinstitut ins Leben gerufen, eben das Gottlieb Duttweiler Institut, 1963, das ist am Zürichsee. Und man kann sagen, das ist so die älteste und bekannteste Denkfabrik in der Schweiz. Und die Studie, die ich meine, heisst «Die 12 wichtigsten Lebensziele». Und sie ist im Juni 2020 veröffentlicht worden. Und es war wirklich interessant, im Detail auf die Studie einzugehen, weil sie ja zeigt, wie sich Lebensziele im Lebensverlauf verändern. Aber ich habe gedacht, ich will euch jetzt mal darüber erzählen oder darüber berichten, was sie denn die Top 3 Lebensziele sind von Menschen um 65. Ich denke, das ist ein gutes Ding, oder? Die haben schon viel erlebt in ihrem Leben, schauen vielleicht zurück, es geht aber auch noch vorwärts. Und für diese Menschen sind die 3 grössten Ziele, und zwar mit grossem Abstand, was sie haben für ihr Leben, Gesundheit, das ist Ziel Nummer 1, dann Langlebigkeit und das dritte ist Glück. Gesundheit, Langlebigkeit, dass sie lang leben können und Glück. Und es ist offensichtlich, dass wir das mit Regeln und dem Einhalten von irgendwelchen Sachen oder mit Leistung nicht erreichen können. Natürlich kann man sich gut und gesund ernähren und genügend schlafen. Machen wahrscheinlich viele von uns. Aber wir alle wissen, dass wir trotzdem einen Herzinfarkt haben können oder dass einem eine schlimme Krankheit ereilen kann. Glück ist auch nichts, was man unter Kontrolle hat. Es ist von so vielen unbeeinflussbaren Faktoren abhängig. Zum Beispiel als Basler von mir auf dem Fußball. Aber natürlich auch von den Beziehungen, die wir haben in unserem Leben, oder eben nicht. Und auch die Sachen, die wir können durch Leistung oder Regeln erreichen, zum Beispiel viel verdienen oder erfolgreich sein, Karriere machen, was auch immer, das klingt doch auch nicht immer. Wir haben keine Garantie, dass uns das dann glücklich macht, weil wir es erreicht haben. Und auch im Glaubensleben ist es doch so, wenn ich denke, dass Gott auf meine guten Taten schaut und dann schaut, ob das genug ist und mich dann annimmt. Wie weiss ich denn, ob es genug ist? Wenn es genug ist? Ich weiss es nie. Und darum kommen wir mit dem Ansatz, ich mache und leiste etwas und verdiene mir so etwas, eben Gott, letztlich nicht weiter. Und darum sagt auch der Jüngling, was fehlt mir denn noch? Was braucht es noch mehr? Und wie lautet die Antwort von Jesus? Er sagt, wenn du vollkommen willst sein, dann verkauf alles, was du hast und gib den erlösten Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Vollkommen ist jemand, wenn er ganz dem himmlischen Vater entspricht. Letztlich heisst das, wenn du ins ewige Leben möchtest eingehen, dann verkauf alles, weil dein Herz an deinem Besitz hängt. Was ist damit die Aussage an diesen jungen Mann? Sie ist, es geht Gott prima um dein Herz, nicht um deine Taten. Ich möchte prima dein Herz, sagt Jesus zu diesem jungen Mann. Nicht deine Leistung, die Befolgen von Regeln, die Abmühe, sondern dein Herz, deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich möchte, dass ich deine Priorität bin, sagt Jesus dem jungen Mann oder mit. Dass ich dein Ziel bin, dass ich deine Sicherheit bin. Und ich möchte, dass du mir nachfolgst. Jesus sagt ja, und dann komm und folg mir nach. Es ist interessant, es gibt drei Kapitel später, wir sind ja im Kapitel 19 vom Matthäus-Evangelium und im Kapitel 22 gibt es eine Stelle, wo es ums Wichtigste im christlichen Glauben geht. Das Doppelgebot von der Liebe, kennen vielleicht ja der eine oder andere von euch. Und da wird eben gesagt, du sollst die Mitmensch, die Nächsten lieben wie dich selber. Das habe ich vorher schon erwähnt. Und der zweite Teil von diesem Doppelgebot ist, du sollst den Herr, die Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit dem ganzen Verstand. Man könnte sagen, das ist der Teil von der 10 Geboten, der vorher noch nicht erwähnt worden ist. Gott möchte unser Herz. Das heisst, es geht hier in dieser Geschichte nicht darum zu sagen, jeder muss seinen Besitz verkaufen und den Namen geben. Wobei man sich durchaus einmal überlegen kann, ob man nicht Bedürftigen von dem vielen, was wir haben, ein bisschen etwas abtreten können. Aber es ist hier keine allgemeine Aufforderung. Weil im biblischen Bericht gibt es verschiedene reiche Menschen und ihr Reichtum wird nicht wirklich thematisiert. Und gerade jüdische Menschen haben Besitz eher als Segen von Gott angeschaut. Sondern es geht hier darum zu fragen, an was hängt dein Herz? Und bei diesem jungen, reichen Mann ist es eben an seinem grossen Vermögen gegangen. Und auch wenn es hier nicht im Allgemeinen um Reichtum und Vermögen geht, ist das trotzdem etwas, was für uns in der Schweiz sehr treffend sein kann. So viele Menschen bei uns in unserem Land sind so unglaublich reich. Gerade wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Und darum fordert die Aussage von Jesus, die nachher kommt, eigentlich auch uns alle heute raus. Für einen Reichen ist es schwer, ins Himmelreich zu kommen. Also ein Leben zu führen, das aus Gottes Sicht gelingt. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, durch ein Nadelöhr, als das Loch von einer Nadel, als dass ein Reichen ins Reich von Gott kommt. Das ist einfach mit Bildern von der damaligen Zeit auf den Punkt gebracht. Wenn dein Herz am Reichtum hängt, dann ist es schwer, den Weg von Gott zu gehen. Weil er dein Herz möchte und sich wünscht, dass du ihm nachfolgst und dass er deine Priorität Nummer eins ist. Die Frage war, was fehlt mir noch? Und die Antwort ist, dein Herz fehlt mir. Und die Jünger, die Nachfolger von Jesus, verstehen das und fragen tief bestürzt, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Also ein gottgefälliges, gelingendes Leben führen und ewiges Leben bekommen. Ihre Antwort zeigt uns, dass auch sie verstehen oder anfangen zu verstehen, dass es nicht primär um ein Reichtum geht, sondern darum, wo unser Herz dran hängt. Das könnte neben Reichtum und Besitz zum Beispiel auch die Ehrsucht sein, also die Sucht nach Anerkennung oder der Egoismus oder Macht, Herrschsucht oder der Hochmut oder unsere Arroganz oder unsere Unversöhnlichkeit und vieles anderes mehr. Die Jünger verstehen, dass wenn schon der junge Mann, der ja auch ganz viel richtig macht, nur schwerlich zu Gott kann kommen, wer kann es denn überhaupt? Und wie lautet die Antwort? Bei den Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Und damit sind wir beim vierten Abschnitt. Gut ist nur einer. Gott macht das möglich durch seinen Sohn Jesus Christus, seinen eigenen Sohn, der hier in dieser Geschichte mit dem reichen Jüngling redet. Er ist auf die Erde gekommen und hat als einziger die göttliche Gebot ausnahmslos eingehalten und erfüllt. Er hat das erfüllt, was von dem reichen Jüngling verlangt wird, verlangt worden ist. Jesus hat keinen Mord begangen, er hat keinen Rufmord. Er hat keinen Ehebruch begangen, er hat nicht gestohlen, er hat seine Eltern geehrt, er hat keine falsche Aussage gemacht. Er hat seine Nächsten geliebt wie sich selber. Und er hat Gott geliebt von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Er war eins mit ihm. Er hat ein perfektes Leben gelebt, das Leben, das wir sollten leben, hätten sollten leben. Er war ohne Fehler und ohne Schuld gewesen und er hat alle Gebote von Gott inklusive der 10 Gebote eingehalten. Er war vollkommen gewesen. Er ist vollkommen. Er war und ist absolut und ultimativ gut. Und am Ende von seinem Leben ist er ans Kreuz gegangen und ist dort für uns gestorben. Für alle die Momente, wo wir die Gebote nicht erfüllen, oder unser Herz nicht Gott zugewandt ist, wo wir an etwas anderem hängen. Er ist dafür gestorben, dass uns das vergeben werden kann und uns Gott durch das, was Christus geleistet und erreicht hat, anschaut und betrachtet. Er hat sein Reichtum im Himmel aufgegeben. Er ist auf die Erde gekommen und hat unter uns gelebt und hat am Ende von seinem Leben am Kreuz sogar seine eigene Gesundheit zerstören lassen. Er hat auf ein langes Leben und auf Glück verzichtet. Sogar seine Beziehung zum Vater ist am Kreuz teilweise nicht gegeben. Damit er uns nach seiner Auferstehung kein ewiges Leben schenken kann. Und länger wie ewig, das geht nicht. Und ewiges Leben findet gemäß der Bibel in der Nähe von Gott selber statt, mit ihm zusammen. Und dort wird es keine Tränen mehr geben, und kein Leid und kein Schmerz. Also Glück und Gesundheit pur. Was für ein Reichtum. Versteht ihr? Und damit ringt Gott um unser Herz. Das ist die christliche Botschaft. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben, uns als Vorbild. Wie absolut und ultimativ gelingendes Leben aussieht. Tut aussehen. Und weil er aber gleichzeitig um unsere Fehler und Schuld weiss, und weil er weiss, dass wir ohne seine Hilfe das nicht schaffen würden, die Gebote zu erfüllen, hat er im Weg von seinem Sohn auch alles dafür da, dass es für jeden von uns möglich ist, ewiges Leben zu bekommen und ultimativ gelingendes Leben geschenkt zu bekommen. Wir können uns das durch nichts verdienen, auch nicht nur 0,5%. Es ist ein Geschenk. Er kann uns die letzte Sicherheit geben, wo uns Sachen wie zum Beispiel Reichtum nie geben könnten. Weil der kann verloren gehen, wenn wir Börsen anschauen. Das, was Gott schenkt, kann es nicht. Und so ringt Gott um unser Herz, dass wir sagen, oder vielleicht neu sagen, ja, ich vertraue mich dir an. Ich glaube an dich. Ich sage ja zu dir. Und ich lade dich als Herr und Heiland in mein Leben ein. Und ich bitte dich um Vergebung für das, was ich falsch gemacht habe. Dort, wo ich etwas anderem angehangen bin wie dir. Also gelingendes Leben hat aus Gottes Sicht nicht primär mit unseren Leistungen im Einhalten von Regeln zu tun, sondern ob wir unser Herz Gott schenken oder nicht. Ich finde das irgendwie sehr befreiend, dass unser Gott so ist. Es geht um das und nicht darum, was wir alles machen und tun. Und es ist Gottes Wunsch und Idee, dass wir nach einem Ja zu ihm, in der Beziehung mit ihm, unser Leben angehen. Und für den Rest von unserem Leben immer wieder neu seinem Sohn als unser Vorbild nacheifern. Aus Dankbarkeit. Und so gut wir es können und vermögen. Und dass wir auch von ihm her unsere Ziele, die kurzfristigen und die langfristigen, festlegen und anstreben. Und zwar die physischen Ziele und die immateriellen Ziele. Werden wir sie alle erreichen? Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben mit Gott eine andere Perspektive auf gelingendes Leben. Eine andere Bewertung. Jesus sagt zu jedem von uns, setz dein Herz auf mich und komm und folge mir nach. Und ich denke, dass da gerade auch gemeint aufgerufen ist, einander beizustehen, gerade in dem Innen. Amen. Ich tue noch beten. Himmlischer Vater, danke schon vielmals, dass du nicht von uns erwartest, ein perfektes Leben zu führen, perfekt zu sein, damit unser Leben gelingen kann und wir mit dir zusammen können sein, dürfen sein, sondern dass eine Herzensentscheidung für dich reicht. Danke schön, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus ein perfektes Beispiel gegeben hast, wie du dir Leben vorstellst. Zeig uns doch bitte, welche Bereiche von unserem Leben noch mehr oder wieder neu von ihm sollen prägt sein. Danke schön, dass du uns gern hast und danke schön, dass du dich wirklich für uns interessierst. Amen.